Ja, Raimund Stahl, mein Name ist schon mal gefallen. Ich bin ja auch nicht zum ersten Mal da, aber das heißt noch lange nicht, dass man mich kennen muss. Und wer mich nicht kennt, das ist auch weiter nicht tragisch. Trotzdem sage ich kurz auch was zu mir. Ich wohne in Hemmingen, so eine knappe Stunde bei dem heutigen Autoverkehr. Das ist angenehm am Sonntagmorgen auf der Autobahn, wenn wenig los ist und man dann auch gut und bewahrt ankommen kann und darf. Und ich gehöre wie ihr als Glocke, als Gemeinschaftsgemeinde hier in Schwäbisch Hall zum Süddeutschen Gemeinschaftsverband. Und dort bin ich für unsere hauptamtlich Angestellten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im geistlichen Dienst tätig sind, für die bin ich so mit zuständig und verantwortlich. Und so kommt es immer mal wieder vor, dass ich auch in Gemeinden eingeladen werde, um zu predigen. Und das mache ich gern. Das kommt so bei meiner Arbeit ein bisschen zu kurz. Von dem her bin ich jetzt froh, dass ich heute bei euch hier sein darf. Und trotzdem fange ich mit einer Frage an: Was machen wir eigentlich hier? Ja, also wir, die wir jetzt da sitzen, wir wissen das. Vermute ich mal, hoffe ich mal. Aber wenn jetzt hier Leute vorbei fahren, jetzt kommen demnächst hier wieder ins Sichtfeld zwei Fahrradfahrer, die kennen das vielleicht hier gar nicht, was das für ein Gebäude ist. Gucken dann vielleicht, ja, der eine Mann guckt sogar kurz rein, ja, ist interessiert. Vielleicht weiß der gar nicht, da treffen sich sonntagmorgens um 10 Uhr Leute, sitzen auf Stühlen, vorne steht einer, ein bisschen anders vielleicht angezogen als unter der Woche, trägt jetzt keine Krawatte, aber irgendwie, was machen wir hier? Sonntagmorgen könnten wir doch auch anders verbringen. Ja, für den einen oder anderen, vielleicht auch für Familien, ist es oft wahrscheinlich der Tag in der Woche, wo man mal länger ausschlafen kann, je nachdem, wie alt die Kinder sind oder je nachdem, wann man ins Bett gegangen ist. Man hat die Zeit vielleicht fürs Frühstücken, ja, und muss nicht so früh aufstehen. An einem, ja, solch einem sonnigen Tag, der zwar viel zu warm ist, wir freuen uns trotzdem über die Temperaturen. Und jetzt treffen wir uns hier. Was machen wir hier? Dann gibt es da auch noch ein Buch. Ja, wir nennen es die Bibel, wir bezeichnen es als Gottes Wort. Ja, welcher Gott ist gemeint? Auch hier wieder für uns klar, für viele vielleicht nicht klar. Und trotzdem möchte ich natürlich ganz bewusst auch heute Morgen über Gottes Wort predigen. Und der Text, den ich nachher gleich vorlesen werde, ist eingebettet in das Ziel, weswegen es überhaupt die Bibel gibt. Und ich lese uns da mal ein paar Verse aus dem Johannesevangelium vor, aus dem 20. Kapitel. Hier oben kann man es mitlesen. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Da meint jetzt Johannes das, was er aufgeschrieben hat. Wir dürfen es aber auf die ganze Bibel, ja, beziehen. Diese aber sind geschrieben, damit wir auch hier heute Morgen in der Glocke, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Deshalb treffen wir uns hier. Es ist schön, andere Leute zu sehen. Oder nachher, wenn die Hollachers hier noch ihr Familienfest feiern, das könnten sie natürlich auch woanders tun, ja, aber das bietet sich ja auch an, dieses tolle Gemeindehaus hier, dieses Gemeindezentrum. Und trotzdem sind wir hier, weil Jesus uns, ja, lieb hat und weil er uns was zu sagen hat und weil all das, was wir in der Bibel lesen, unserem Glauben helfen soll, dran zu bleiben. Wir haben es vorhin von dir gehört, Sigrid. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könnten wir jetzt nach Hause gehen. Dann könntet ihr früher den Saal richten fürs Mittagessen, wie auch immer. Aber Jesus ist auferstanden und deshalb gibt es die Bibel, deshalb gibt es auch das Johannesevangelium. Deshalb kommen wir zusammen, damit auch unser Glaube gestärkt wird, damit wir Leben haben in seinem Namen. Und hoffentlich entdecken dieses Leben noch viele Leute mehr, auch hier in Schwäbisch Hall und in der Umgebung. Ich predige jetzt gleich über einen, ich finde doch durchaus interessanten Text, auch wieder aus dem Johannesevangelium, der sich so einige Tage nach der Auferstehung von Jesu von den Toten abgespielt hat. Fische fangen mit Jesus. So habe ich es für mich mal überschrieben: Fische fangen mit Jesus. und wie das nochmal die Situation von denen, die beim Fischefangen mit Jesus dabei waren, verändert hat. Und das Ziel, auch meiner Predigt, dass unser Glaube gestärkt wird, dass wir merken, jawohl, wir haben jemanden, an dem wir glauben dürfen, der mit uns unterwegs ist und mit dem wir auf das Ziel zugehen, ewiges Leben zu haben. Die Geschichte trägt sich im Norden von Israel zu, am See Genezareth. Und das ist jetzt am Westufer bei der Stadt Tiberias. Sind schon einige Tage ins Land gegangen, nachdem Jesus eben auferstanden war. Und jetzt berichtet Johannes von einer durchaus sonderbaren Begegnung zwischen Jesus und seinen 7 Jüngern. Es gab natürlich noch mehr, das wissen wir, aber da waren jetzt eben 7 zusammen, noch ohne Jesus. Und diese Auferstehung von Jesus, von den Toten, man hatte irgendwie den Eindruck, die hat stattgefunden, aber so bei den Jüngern, war sie irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Sie hat noch nicht so allzu große Auswirkungen gehabt. Und das Leben der Jünger ging, so komisch es für uns vielleicht klingen mag, weil wir ja immer alles aus der Retroperspektive sehen. Wir schauen ja immer zurück auf diese biblischen Berichte. Das Leben der Jünger ging irgendwie im Alltäglichen weiter. Und 7 waren zusammen, um in der Nacht Fische zu fangen. Ich lese uns mal die ersten 3 Verse aus dem Johannesevangelium vor, 21. Kapitel. Wer eine Bibel hat, darf gerne aufschlagen und mitlesen. Johannesevangelium, 21. Kapitel, die ersten 3 Verse mal zu Beginn. Nach diesem offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in jener Nacht fingen sie nichts. Also, sie gehen ihrer Arbeit nach. Petrus, von Beruf Fischer, geht seiner Arbeit nach. Die anderen 6 Jünger, von denen hier die Rede ist, sie schließen sich ihm an. Und so fischten sie, wohlgemerkt zur nachtschlafender Zeit, das hat man als Fischer ebenso gemacht, auf dem See Genezareth. Aber es war eine erfolglose Arbeitsnacht, kein Ertrag. Vermutlich frustrierend und vermutlich auch außergewöhnlich, nichts gefangen zu haben. Das waren ja Profis, das war ihr Beruf. Das Leben läuft nicht immer rund und das Leben birgt auch Momente, an denen es ertraglos ist. Situationen, von denen wir uns wahrscheinlich mehr erhofft haben. Momente, die im Normalfall etwas einbringen. Zum einen, weil wir das tun, was wir gelernt haben und die Routine eigentlich den Ertrag hervorbringt. Das hervorbringt, was eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Aber es gibt eben nicht immer den Normalfall. Und jetzt möchte ich diese Geschichte auch gar nicht irgendwie überstrapazieren. Auf jeden Fall waren die Fischen und haben nichts gefangen. Die Netze waren leer. Und so haben sie sich mit ihren Booten wieder in Richtung Ufer aufgemacht. Und so stelle ich mir es zumindest vor, die morgendliche Dämmerung setzt ein. Und jetzt stand da doch tatsächlich jemand am Ufer. Der biblische Bericht verrät uns, dass es Jesus war, der dort am Ufer stand. Diese 7 Fischer, die 7 Jünger Jesu, wussten es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Und so lesen wir dann in dieser Geschichte den nächsten Vers, Johannes 21, Vers 4. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Warum sie Jesus nicht erkannt hatten, wissen wir nicht. Vielleicht war es die morgendliche Dämmerung. Vielleicht war es der Umstand, dass sie eben nicht mit ihm gerechnet hatten. Auf jeden Fall haben sie Jesus nicht erkannt, der da in den frühen Morgenstunden schon auf der Matte stand. Die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Aber, und das finde ich dann doch interessant und hoffentlich auch in unserer eigenen Erfahrung, immer wo Jesus auftaucht, nimmt die Geschichte einen ungewöhnlichen Verlauf. Und so spricht Jesus die erfolglosen Fischer an. Und diese Anrede, die jetzt kommt, die klingt schon irgendwie seltsam. Wir lesen da im 5. Vers: Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen dabei? Rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück. Also Johannes berichtet hier sehr komprimiert. Ja? Jesus spricht sie mit Kinder an. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, wer Jesus nachfolgt, quasi modo geniti, ja, der ist ein neugeborenes Kind. Ob das jetzt schon dahinter steckt, auch da möchte ich mich nicht gar nicht so weit hineingeben oder mit dieser Deutung. Aber irgendwie hat Jesus das Anrecht, sie so anzusprechen, und sie verwundern sich auch nicht. Sie geben die einfache Antwort: Nein, mehr wird uns nicht überliefert. Und in dieser Geschichte bleibt momentan auch kein Raum für Spekulationen. Die kurze Antwort auf die knappe Frage Jesu lautet: Nein. Und so knapp die Antwort von Jesus ist, so knapp fällt auch die folgende Anweisung durch Jesus selbst aus. Wir lesen im nächsten Vers, im 6. Vers. Jesus sagt zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Dort werdet ihr welche finden. Und jetzt habe ich mir so überlegt, okay, das Schiff wird jetzt nicht allzu breit gewesen sein. Man hat den Eindruck, sie haben es scheinbar auf der linken Seite ausgeworfen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ja, von Jesus aus rechte Seite, von den Fischern aus die rechte Seite. Wir wissen es nicht. Ich will da auch jetzt hier gar nicht spekulieren, aber irgendwie scheint es eine Bedeutung zu haben. Macht es vielleicht anders wie bisher. Werft es mal auf der rechten Seite aus. Wir wissen es gar nicht, ob sie es in der Nacht eh schon auf beiden Seiten, aber was macht das von Unterschied? Denn der Meeresgrund, ja, ist doch dasselbe. Oder die Wasserfläche, die Wassermasse, wo die Fische, die schwimmen ja heute nicht nur rechts. Heute verarschen wir mal die Fischer. Die werfen nämlich ihr Netz immer links raus und wir gehen mal nach rechts. Ich weiß es nicht. Aber interessant, wo Jesus uns einen Auftrag gibt, wird es irgendwie immer außergewöhnlich. Sie sollen also die Netze auswerfen. Es ist nicht die Seite, die den Unterschied macht, sondern der sagt: Der macht den Unterschied. Jesus gab ihnen einen Auftrag, und zwar mit Aussicht auf Erfolg. Dort werdet ihr welche finden. Werft's aus und dort werdet ihr welche finden. Und was machen die Jünger? Waren sie perplex? Ich kann mir vorstellen, dass Petrus so langsam was dämmerte. Da war doch was in der Erinnerung von Petrus womöglich. Und zwar die erste Begegnung von Petrus mit Jesus. Vor ungefähr 3 Jahren, auch am See Genezareth. Es war nach einer Predigt von Jesus gewesen. Eine Predigt, die er im Boot, in Ufernähe vom Boot des Petrus ausgehalten hatte. Und am Ende der damaligen Predigt hat Jesus Petrus aufgefordert und dessen Fischerkollegen, die Netze auch nach einer erfolglosen Nacht nochmal auszuwerfen. Gegen jede Fischereilogik hat sich Petrus auch schon damals drauf eingelassen. Meister, sagt er damals, man kann es zum Beispiel nachlesen im Lukas-Evangelium, im 5. Kapitel: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Vielleicht hat sich Petrus in diesem Moment auch an diese Begebenheit erinnert. Damals war der Fischfang so groß, dass die Netze anfingen zu reißen und Petrus noch ein anderes Boot brauchte, um den Fang mehr oder weniger sicher ans Land zu bringen. Aber auf dein Wort hin. Und das ist eine gute Einstellung, die wir auch nach Ostern immer wieder neu lernen können, müssen, brauchen, sollen, dürfen. Aber auf dein Wort hin. Dass wir so mit Jesus leben. Jesus, wenn du was sagst, dann möchte ich es tun. Weil Jesus die Vollmacht hat, Dinge zu bewirken, die gegen das Normale stehen. Das war die Erfahrung von Petrus. Und so eine Erfahrung, die haben wir nicht immer und nicht ständig und ist auch nicht unbedingt abrufbar. Aber sie gehört zu den Möglichkeiten Gottes. Und diese Erfahrung, die wünsche ich dir und die wünsche ich mir genauso, wo die Realität gegen ein Wunder spricht.
sind Jesu Worte mächtiger als alles andere. Und so war es auch. Und da komme ich nochmal zurück zu dieser Geschichte. Diese kurze Anweisung, werft das Netz auf der rechten Seite aus und ihr werdet Fische fangen. Und wie gesagt, wahrscheinlich, so stelle ich mir es vor, hat es dem Petrus gedämmert, da war eben doch auch der andere Fischfang. Und so lesen wir im nächsten Vers, das taten sie. Kurz und knapp, sie haben es gemacht, weil Jesus es gesagt hat. Doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen, so viele Fische hatten sie gefangen. Schon wieder, hat sich vielleicht der Petrus gedacht, schon wieder probevoll, dass sie die Netze, die Fische fast nicht mehr ins Boot einholen konnten. Was für ein Fang. Wo immer Jesus auftaucht, nimmt die Geschichte einen besonderen Verlauf. Und das wünsche ich dir, dass in der Begegnung mit Jesus unsere Lebensgeschichte auch immer mal wieder besonders verläuft. Mal ist es herausfordernd, mal wird es so sein, dass wir uns zurücklehnen und sagen, danke Jesus, danke, dass du so gnädig mit mir umgehst. Das kann von Situation zu Situation auch ganz anders sein. Aber ich wünsche uns diesen außergewöhnlichen Fischfang mit Jesus. Und was war die Reaktion? Im weiteren Vers, im 7. Vers lesen wir dann, da sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, man geht davon aus, dass das Johannes der Jünger war, der sich in seinem Evangelium, das er geschrieben hat, ja nie selbst mit Namen nennt, sondern sich so bezeichnet als den Jünger, den Jesus lieb hatte. Wobei ich glaube, dass Jesus keinen Unterschied zwischen den einzelnen Jüngern gemacht hat, aber für Johannes war es die Erfahrung, das ist der, der mich lieb hat. Da sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Jetzt haben es wahrscheinlich alle gecheckt. Der Mann, der da am Ufer stand oder steht, das ist nicht irgendjemand, sondern das ist der auferstandene Herr, das ist Jesus Christus. Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser. Und dieses, es ist der Herr, das hat bei Petrus etwas ausgelöst. Er zog sich irgendwie an und schwamm zweitens zum am Ufer stehenden Jesus. Petrus hat es jetzt auch voll und ganz kapiert. Doch, das ist dieser Jesus, unser Herr und Meister, der von den Toten auferstandene Messias. Während andere sich zum Schwimmen ihrer Kleidung eher entledigen und Badesachen anziehen, zieht sich Petrus an. So mit freiem Oberkörper wollte er Jesus in diesem Moment scheinbar nicht begegnen. Er schwimmt an Land und lässt die anderen sechs zurück, die sich mit diesem großen Fang abmühen mussten. Das war dem Petrus momentan egal. Schnell zu Jesus. Wollte er irgendwie wieder was gut machen? Einige Tage zuvor hat er Jesus auf wirklich heftige Art und Weise verleugnet, sich dreimal abgewandt, den kenne ich nicht, verflucht sei ich, wenn ich den kennen würde. Das war damals heftig. Und als dann der Hahn gegräht hat, fängt er an zu weinen. Da merkt er, dass seine großen Worten keine Taten gefolgt sind. Übrigens bei den anderen Jüngern ja auch nicht. Vielleicht kommt ihm das jetzt. Vielleicht schwimmt er deshalb so schnell an Land, um irgendwie wieder was gut machen zu wollen. Zeigen, dass er sich zu Jesus bekennt. Nicht so eben wie in der Nacht der Verhaftung und des Verhörs von Jesus. Oder, und das glaube ich eher, er war vielmehr froh, diesen Jesus wiederzusehen, wiederzutreffen. Nicht nur unmittelbar nach der Auferstehung, sondern auch jetzt in dieser Begegnung im Alltäglichen, dass Jesus auf ihn zukommt und mit ihm was zu tun haben will. Ich glaube, das war eher das, weswegen er so schnell zu seinem Herrn wollte. Und deshalb, es gibt zwei Erfahrungen im Fischfang von Jesus. Die erste Erfahrung war eben damals, als er Jesus sein Boot zur Verfügung gestellt hat. Ich habe vorhin diese Geschichte kurz nacherzählt. Wir lesen da im Lukas-Evangelium. Als aber, ihr dürft mal die nächste Folie einblenden, als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesus nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Das war damals die erste Erkenntnis. Jesus, wir fangen hier Fische über Bitten und Verstehen, über unser Handwerk hinaus. Und er sagt, Jesus, geh weg von mir. Das war die erste Begegnung. Er war sich damals seiner eigenen Unfähigkeit bewusst. Nicht in der Unfähigkeit des Fischfangens, sondern in der Unfähigkeit, das zu sein, was Gott in uns angelegt hat. Menschen, die mit Jesus in Kontakt sind. Menschen, die mit Gott in Kontakt sind. Und damals hat er festgestellt, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe eigentlich bei dir gar nichts verloren. Und jetzt, 3 Jahre später, begegnet er dem Auferstandenen, den er so bitter verleugnet hatte, und merkt, Jesus steht noch zu mir. Und die zweite Erfahrung beim Fischfang ist, da lesen wir dann im Johannesevangelium, in unserer Geschichte, im 7. Vers, daraufhin warf sich Simon Petrus das Oberwand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser. 2 Haltungen, die Jesus die Möglichkeit geben, einzugreifen. Zum einen, wo wir uns unserer Schwachheit bewusst werden, sind wir bereit, Hilfe anzunehmen. Und dann ist Jesus da. Er hält etwas für uns bereit. Und das andere ist, sich in dieser gegebenen Ehrfurcht Jesus zuzuwenden. Das gehört irgendwie beides dazu. Wir müssen in unserer Schuldhaftigkeit nicht von Jesus weglaufen, sondern wir dürfen genau in dieser Schuldhaftigkeit, in aller Ehrfurcht zu Gott kommen. Und dann in unserer Geschichte, die ich jetzt etappenweise, häppchenweise uns ja erzähle, lesen wir dann in den nächsten Versen, Vers 8 und Vers 9, die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch 100 Meter vom Land entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Fladenbrot lag dabei. Petrus war schon da. Die anderen kommen mit dem Boot nach. Und während er sie zum Fischfang geschickt hatte, hat Jesus ein Frühstück vorbereitet. Scheinbar war da eine Grillstelle vorhanden. Und ob Jesus die Fische und das Fladenbrot aus dem Hut gezaubert hat, wissen wir nicht. Das gibt die Geschichte nicht her. Aber wer in der Lage ist, von den Toten aufzustehen, der kann auch Kohlen, Fisch und Brote besorgen, woher und wie auch immer. Der Fürsorge Jesu sind keine Grenzen gesetzt. Und auch das ist ein Wunsch, den ich dir und den ich mir wünsche, dass wir diese Fürsorge Gottes immer wieder erleben. An der Stelle, an der du gerade stehst. Er kann uns geben, was wir physisch für unseren Körper brauchen, aber er kann uns auch das geben, was wir für unsere Seele brauchen. Das Feuer, die Fische und die Brote liegen bereit. Oder mit Gottes Wort wie folgt ausgedrückt, 2 Verse aus den Psalmen. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Oder aus diesem ganz bekannten Psalm des guten Hirten, Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Jesus versorgt uns. Aus dem Nichts heraus kann er Dinge geschehen lassen, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Und in unserer Geschichte, und so komme ich zum Schluss, in der Geschichte geht es jetzt wie folgt weiter. Wir lesen da in den nächsten Versen, holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagt Jesus ihnen. Da ging Petrus zum Boot und zog das Netz an Land. Und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. Kommt her und frühstückt, sagt Jesus. Am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei. Doch keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot und reichte es ihnen. Und ebenso den Fisch. Das war nun schon das 3. Mal, dass sich Jesus den Jüngern nach seiner Auferweckung von den Toten zeigten. Sie erleben den fürsorgenden Jesus. Man hat fast den Eindruck, es ist sowas wie ein Abendmahl, wie sie feiern. Oder sie werden erinnert an die Speisung der 5000 mit den Broten und den Fischen. Jesus holt sie in ihrem Alltag ab und erinnert sie an die Dinge, die sie schon mit ihm erlebt haben. Und das wünsche ich uns jetzt für die kommende Woche, für Schülerinnen und Schüler, für die Studierenden, da geht es jetzt wahrscheinlich auch wieder los, falls ihr Osterferien hattet oder wer mit der Familie Osterferien hatte oder wie auch immer, wenn es dann morgen wieder in die Woche geht und uns das Alltägliche womöglich einzuholen droht, dann wünsche ich das uns, dass wir immer wieder auch von Jesus zurückgeholt werden und dass wir hören, was er zu uns sagt und es dann tun, wohlwissend, dass er Dinge in unserem Leben bewegen kann, die wir aus eigener Kraft nicht schaffen können. Und so erleben die Jünger den fürsorgenden Jesus, der sie zum Frühstück einlädt. Was für eine wunderbare Begegnung muss das an diesem frühen Morgen damals am See Genezareth gewesen sein. Ich schließe, wie sieht dein nächstes Frühstück mit Jesus aus? Wir halten einen Augenblick der Stille, die ich dann mit einem Gebet abschließen werde. Jesus, es ist eine Geschichte, die wir lesen, die wir im Nachhinein betrachten können. Und irgendwie wär's schön, wenn wir dabei gewesen wären. Vielleicht als stille Beobachter am Rande, vielleicht als einer der Fischer oder mit dir schon am Feuer stehend, das Frühstück vorbereitend. Jetzt können wir von dieser Geschichte lesen und ich bitte dich für uns, dass wir es doch auch immer wieder selber erfahren, erleben, dass du in unser Leben hineinwirkst, von außen hineinwirkst. Und wir dann Außergewöhnliches erfahren, erleben. Und jetzt siehst du die kommende Woche, siehst, was jeden von uns beschäftigt. Und wir bitten dich, dass wir ja auch immer wieder mit dir Begegnung haben, dass wir auf dich hören und dass wir so wie die Jünger erleben, dass du dich um uns sorgst und dass du für uns sorgst. Danke, Jesus, dass du auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast und dass wir leben dürfen. Amen. Wir singen nochmal miteinander.